NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Als die jüdische Einwanderung aus den GUS-Staaten in den 1990er Jahren begann und immer mehr Menschen mit dem jüdischen Visum, wie sie es nannten, nach Deutschland kamen, da setzten in den jüdischen Gemeinden bald auch Debatten darüber ein, welche Gedenktage oder Feiern man gemeinsam begeht, um der Opfer und Leiden des Holocaust zu gedenken. Alteingesessenen Juden bedeutete der 9. November sehr viel, der an die Novemberpogrome von 1938 in Deutschland erinnerte. Die neuen Gemeindemitglieder konnten damit nichts anfangen. Wenn schon, dann sollte der 27. Januar, der Tag der Befreiung von Auschwitz, im Mittelpunkt stehen. Er bot mehr Bezüge zu Juden aus der Sowjetunion. Auch meldeten sich immer mehr jüdische Veteranen der Roten Armee zu Wort, die auf jeden Fall den 9. Mai als Tag des Sieges über Nazi-Deutschland feiern wollten und das in vielen Städten auch bis heute tun. Wie verändert sich die jüdische Erinnerung? Dem geht ein Essayband nach mit dem Titel »Neues Judentum, altes Erinnern, Zeiträume des Gedenkens«. Herausgegeben haben ihn Studienleiter und Referenten des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks, das sich der begabten Förderung junger Juden widmet. Die Historikerin Ludmila Belkin, geboren 1972 in der Ostukraine, hat sich mit den unterschiedlichen Erinnerungen befasst. Frau Belkin, Sie schreiben, dass es zigtausende Erinnerungen von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion im Internet gäbe, in sozialen Netzwerken oder Blogs, die meisten auf Russisch. Wovon handeln die?
Das Leben wird so dargestellt, dass das Private vor dem Hintergrund der großen historischen Ereignisse erscheint, zum Beispiel der große Vaterländische Krieg. Oder
der Zweite Weltkrieg.
Der Zweite Weltkrieg, die Nachkriegszeit oder eben Umbruchzeit der Perestroika und Massenauswanderung der 90er Jahre.
Und wo kommt da das Jüdische besonders ins Spiel? Welche Rolle spielt es da?
Es ist am meisten ein ganz selbstverständliches Thema. Es gibt zum Beispiel Momente, wo das Jüdische ein Risikofaktor war. Wenn man sich an die Erinnerungen der Großeltern erinnert, da schreibt man auch über die Pogrome des frühen 20. Jahrhunderts. Das Thema findet man immer wieder in den Erinnerungen.
Also das heißt, Sie wissen, dass die Großeltern vor Pogrom im Zarenreich geflohen sind?
Oder? Zum Beispiel. Oder sie überlebt haben. Oder es geht dann um die Zeit des Holocaust oder das Auflösen des traditionellen Lebens in Städten. Es gibt da unterschiedliche Interpretationen. Manche sehen das als Ergebnis der repressiven Politik des sowjetischen Staates, aber die anderen wiederum beschreiben, wie emanzipatorisch, wie begeistert ihre Eltern waren, die das traditionelle Leben abgelegt haben. Es gibt aber natürlich auch Erinnerungen, in denen ganz detailliert das Leben in den jüdischen Gemeinden Deutschlands beschrieben wird. Die jüdischen Gemeinden sind jetzt multikulturell geworden, die Perspektiven prallen aufeinander, man kommt zum Konsensus oder nicht, auf jeden Fall in den meisten Erinnerungen ist das Leben der jüdischen Gemeinden da.
Von den 6 Millionen Juden, die im Holocaust umgebracht wurden, waren 3 Millionen auf dem Boden der Sowjetunion. Das hat man immer gar nicht so vor Augen. Bedeutet das eigentlich, dass von den Juden, die aus der ehemaligen Sowjetunion hierher kamen, die meisten auch Opfer in der Familie zu beklagen haben und furchtbare Erfahrungen, oder ist das nicht so?
Doch, natürlich. Man erinnert sich an die großen Opfer des Krieges und dann erinnert man sich auch separat an die jüdischen Opfer in den eigenen Familien. Und man erinnert nicht nur an die Mitglieder der Familie, die im Holocaust umgekommen sind, sondern man sagt, es waren Opfer auch in der Nachbarschaft, in der nichtjüdischen Nachbarschaft.
Gibt es auch Leser, für die geschrieben wird?
Die gedruckten Erinnerungen werden vor allem für die Familie, für die Enkel geschrieben. Aber ich würde sagen, gerade viele älteren Migranten, die erleben hier eine Renaissance ihres Privatlebens. Sie reisen ganz viel, sie treffen sich, sie organisieren Veranstaltungen, sie treffen sich zu Lesungen. Und dann sind die Erinnerungen ein Kommunikationsmittel. Man spricht miteinander über die gemeinsame Vergangenheit.
Was ist mit deutschsprachig verfassten Erinnerungen, also von denen, die schon richtig im deutschen Sprachraum angekommen sind? Wie unterscheiden die sich?
Ich habe einen Essay-Wettbewerb für jüdische Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion koordiniert. Deswegen habe ich sehr viele Quellen in meinen Händen. Und junge Menschen stellen öfters Fragen in ihren Essays. Was bin ich? Bin ich deutsch? Nicht ganz. Bin ich jüdisch? Auf jeden Fall, aber nicht nur. Bin ich russisch? Ja, es gibt so eine Unterscheidung. Ich habe das deutsche Ratio und die russische Seele. Und man versucht dann aus dieser Vielfalt oder aus dieser Vielheit, wenn man das neutral benennt, eigenes Ich zu kreieren.
Diejenigen, die mit dem sogenannten jüdischen Visum, also als Juden, egal wie sehr sie sich damit identifizieren, aus der ehemaligen Sowjetunion hergekommen sind, bilden ja die überwältigende Mehrheit in den Gemeinden heute. Inwieweit können die etwas anfangen mit den jüdischen Erinnerungsritualen? Also Erinnerung an Novemberpogrom, Erinnerung Befreiung von Auschwitz, Erinnerung Warschauer Ghettoaufstand.
Schwierige Frage, weil ich denke schon, dass ein Großteil dieser Menschen diese Feiertage nicht nur akzeptiert, sondern mitgestaltet und mitträgt. Aber ich würde sagen, die jüdischen Gemeinden sind heutzutage nicht die jüdischen Organisationen Deutschlands. Es gibt viele andere jüdische Organisationen. Es gibt auch nicht-jüdische Organisationen, in denen russischsprachige Menschen jüdischer Herkunft aktiv sind.
Und auch oft gemeinsam mit Russlanddeutschen, oder?
Selbstverständlich. Es gibt Organisationen der russischsprachigen, wo es um die Bildung geht, um die russische Sprache, um das Soziale. Da sind ganz andere Akzente und die Geschichte wird natürlich auch ganz anders gedacht als innerhalb der jüdischen Gemeinde. Aber es kann sein, dass ein und derselbe Mensch in der jüdischen Gemeinde und dann in einer nicht-jüdischen Organisation, Migrantenorganisation aktiv ist. Offensichtlich geht auch beides.
Das war die Historikerin Ludmila Belkin. Ihr Aufsatz findet sich in dem unlängst erschienenen Band Neues Judentum, Altes Erinnern, Zeiträume des Gedenkens. Herausgegeben haben ihn Dimitri Belkin, Lara Hensch und Eva Letzi vom Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk. Das Buch ist bei Hendrich und Hendrich erschienen und kostet 29 Euro. Bei uns geht es gleich einmal mehr um den FC Bayern München und seinen Umgang mit der Vereinsgeschichte. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Als Reaktion auf die rechtsradikale Gewalt in Charlottesville unterstützen zahlreiche Prominente in den USA das zivile Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus. Der Sänger und Pianist Billy Joel trug am Montag bei einem Konzert im New Yorker Madison Square Garden einen gelben Judenstern am Revers, um auf die von Neonazis ausgehende Gefahr aufmerksam zu machen. Joels Vater war in den 1930er Jahren aus Deutschland in die USA geflohen. Der amerikanische Medienunternehmer James Murdoch spendete 1 Million US-Dollar an die jüdische Anti-Defamation League. Murdoch ist Chef von 21st Century Fox, dem Mutterhaus des US-Fernsehsenders Fox News, der bei Trump-Wählern beliebt ist. In einer Botschaft schrieb Murdoch, die Reaktion von Präsident Trump auf die Vorfälle von Charlottesville sei beunruhigend. Der Schauspieler und ehemalige kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger wandte sich mit einer Internetbotschaft an Rechtsextreme. Er kündigte unter anderem an, 100.000 Dollar an das Simon-Wiesenthal-Zentrum zu spenden, das sich gegen Rassismus und Antisemitismus einsetzt. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat den aktuellen Titel des Magazins Stern scharf kritisiert. Die Zeitschrift zeigt auf ihrem Titelbild eine Fotomontage von US-Präsident Donald Trump, der unter der Überschrift »Sein Kampf« den Hitlergruß zeigt. Die Darstellung von Präsident Trump als vermeintlicher neuer Hitler sei geschmacklos und völlig deplatziert, sagte Schuster. Sie verharmlose die nationalsozialistischen Verbrechen. Trumps Umgang mit den antisemitischen und rassistischen Aufmärschen in Charlottesville lasse sich allerdings zu Recht kritisieren. Der Sprecher der jüdischen Gemeinde von Barcelona, Viktor Sorensen, hat einen Auswanderungsaufruf des lokalen Oberrabbiners Meir Bahen nach den islamistischen Anschlägen der vergangenen Woche zurückgewiesen. Die Juden von Barcelona hätten eine vibrierende Vergangenheit und eine positive Zukunft. Sie seien ein Bestandteil des multikulturellen Barcelona, bekräftigte Sorensen. Der Oberrabbiner hatte erklärt, Spanien sei inzwischen ein Zentrum islamistischen Terrors für ganz Europa. Die jüdische Gemeinde werde untergehen. Die Juden sollten das Land rechtzeitig verlassen. Der Rabbiner kritisierte Behörden und Politiker für ein, seiner Meinung nach, zu zögerliches Vorgehen gegen den islamistischen Terror. Soweit die Meldungen.
Seit einer Woche rollt der Ball wieder und Bayern München schießt zwar Tore, kämpft aber um seinen guten Ruf. Das tun die Münchner auch außerhalb des Spielfeldes. In den vergangenen Jahren haben sie sich ihrer Geschichte gestellt und ihre sogenannte jüdische Vergangenheit aufgearbeitet. Im Mittelpunkt stand dabei das Wirken des jüdischen Kaufmanns Kurt Landauer, Präsident des Clubs von 1919 bis 1933 und von 1947 bis 1951. Der FC Bayern, so die aktuelle Selbstdarstellung, sei während des Nationalsozialismus als Judenverein von den Machthabern diskriminiert worden. Doch dieses Bild bröckelt zusehends, wie Michael Hollenbach berichtet.
Der Sporthistoriker und Religionsphilosoph Marquard Herzog wirft Bayern München Geschichtsklitterung vor. In seinem Museum Erlebniswelt würden die Bayern für die Zeit zwischen 1933 und 1945 einen Opfermythos verbreiten, als sei der Verein gezwungen worden, sich seiner jüdischen Mitglieder zu entledigen.
Der DFB hat es nicht verlangt. Es war eine freiwillige Leistung des FC Bayern München, dass er im Jahr 1935 zwei Arierparagraphen in die Satzung aufgenommen hat. Und wenn heute in dem Museum zu lesen ist, dass der FC Bayern damals gezwungen war, durch Gesetze Juden auszuschließen, dann ist es einfach falsch.
Dietrich Schulze-Marmeling, der gerade eine Neuauflage seines Buches »Der FC Bayern und seine Juden« veröffentlicht hat, sieht die Dinge allerdings anders.
Der Verein war bei Nazis nie wohl gelitten, auch in dem Moment, wo er sich mehr oder weniger der ganzen Geschichte angepasst hat. Und es ist ihm ja auch nie gelungen, eine lokale nationalsozialistische Größe an seine Spitze zu setzen. Also man hat den Verein immer so ein bisschen mit Skepsis betrachtet, weil er eben diese in Anführungsstrichen jüdische Vergangenheit hatte und weil die Trennung von jüdischen Mitgliedern auch nicht so reibungslos verlaufen ist.
Dem hält Herzog entgegen, die damalige Vereinsführung habe bereits am 9. April 1933 die sogenannte Stuttgarter Erklärung unterschrieben. Ohne jeden Druck von außen haben sich damals 14 süddeutsche Fußballvereine verpflichtet, ihre jüdischen Mitglieder auszuschließen.
Nirgendwo finden Sie in der Erlebniswelt einen Hinweis darauf, dass die Bayern diese beschämende Erklärung unterschrieben haben. Also man lässt das, was belastend ist, aus. Man verfälscht bestimmte Sachverhalte.
In der Erlebniswelt, dem größten Vereinsmuseum Deutschlands, werde in der Ausstellung suggeriert, der FC Bayern sei während des Nationalsozialismus systematisch diskriminiert worden.
Das ist eine steile These. Systematische Diskriminierung.
Und für die These würden keine Belege geliefert, kritisiert der Direktor der Bayerischen Bildungseinrichtung Schwabenakademie Irsee. Er habe dagegen als erster alle Protokolle der Mitgliederversammlungen der 1930er Jahre ausgewertet.
Wenn man aber die Vereinspolitik mit anderen Fußballvereinen vergleicht, dann spielen die Bayern nicht die Sonderrolle, die die Erlebniswelt behauptet. Sie finden bei Eintracht Frankfurt bis 1938 jüdische Mitglieder.
Die Eintracht habe sogar noch 1935 neue jüdische Mitglieder aufgenommen, die aus anderen Vereinen ausgeschlossen worden waren.
Die Eintracht ist aber im Vergleich zu den Bayern, was den Umgang mit ihrer Geschichte angeht, viel aufrichtiger als die Bayern. 1933, die Grundaussage ist, wir haben mitgemacht. Die Bayern haben auch mitgemacht. Nur sagen Sie es nicht.
Dietrich Schulze-Marmeling setzt sich in der Neuauflage seines Buches »Der FC Bayern und seine Juden« in einem Nachwort ausführlich mit der Kritik Herzogs auseinander. Er nennt dessen Vorwurf, die Erinnerungskultur der Bayern sei reines Marketing, zynisch.
Das ist ja als Erfolg zu werten, dass dann der FC Bayern 2009 einen Kurswandel vornahm, sich dieser Geschichte öffnete. Das wäre vor 10, 15 Jahren gar nicht denkbar gewesen. Und ich bin auf Granit gestoßen. Es wurden Befürchtungen geäußert, man würde quasi als Judenclub etikettiert werden. Das würde antisemitische Reaktionen von gegnerischen Fans hervorrufen. Dann hieß es auch mal, auf dem asiatischen Markt sind solche Veröffentlichungen auch nicht günstig.
Marquard Herzog hat sich dagegen mit seiner Kritik den Unmut zahlreicher Bayern-Fans zugezogen. Aus dem Streit unter Sporthistorikern ist im Netz mittlerweile ein Glaubenskrieg geworden.
Und da geht es wirklich ans Eingemachte. Aber ich meine, eine wohlbegründete Enttäuschung ist doch besser als Täuschung.
Der FC Bayern München und seine Geschichte, ein Beitrag von Michael Hollenbach. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart.
Moses spricht in unserem biblischen Wochenabschnitt für diesen Schabbat über die zukünftige Machtverteilung im Lande der Verheißung nach der Landnahme der Israeliten. Einen Herrscher sollst du über dich setzen, einen von deinen Brüdern. Und wenn er auf seinem Thron sitzt, so soll er sich die Tora, die Lehre Gottes, in ein Buch abschreiben und stets bei sich haben, um sie zu studieren, damit er sich in seinem Herzen nicht über seine Brüder erhebe und nicht von der Tora abweiche. Diese Verse der Heiligen Schrift regeln eindeutig die weltliche Macht und beschränken ihre Ausübung im Lande konsequent. Die Verse des nächsten, des 18. Kapitels, umreißen mit der gleichen Klarheit die Rolle der Priesterschaft, der Kohanim und Leviten im alten biblischen Israel. Die Priester aus dem Stamme Levi, wie auch der ganze Stamm, sollen weder einen Anteil noch Erbe unter den Stämmen Israels aus dem Lande genießen. Die Opfergaben sollen ihr Erbe bilden. Der Talmud Jerushalmi, die nachbiblische Lehre der Rabbinen, fügt noch hinzu: Man darf keinen Kohen, keinen Priester zum König salben. Das heißt, dass die Macht im Staate und die Rolle des Glaubens, die Ausübung des Kultes, getrennt werden müssen. Bei einem Besuch der Synagoge von Worms, einer der ältesten in Deutschland, fragte ein Schüler, was denn die drei Kronen über dem Toraschrank, in dem man die Schriftrollen aufzubewahren pflegt, zu bedeuten hätten. Diese symbolischen Zeichen sind ein Hinweis auf eine Aussage des talmudischen Traktats Avot in den Sprüchen der Väter, eine Lektüre, die wir während der sommerlichen Schabbatnachmittage zu studieren pflegen. Im 4. Kapitel finden wir die Aussage von Rabbi Shimon, der im 2. Jahrhundert lebte. Drei Kronen gibt es, die Krone der Tora, die Krone der Priesterwürde und die Königskrone. Aber die Krone des guten und tadellosen Namens überragt sie alle. Der altertümliche Gelehrte wollte mit dieser Aussage auf die notwendige, vernünftige Trennung und Souveränität der unterschiedlichen Machtbereiche in der Gesellschaftsordnung hinweisen. Selbst über der Bedeutung des Tora-Wissens steht, so Rabbi Shimon, die Krone des tadellosen Namens. Diese steckt im Wesen des Menschen, in seiner Persönlichkeit, in seinem Charakter.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.